Gleich geht's los mit der Folge von Pip Klöckner und mir auf den Heroes of CRM. Haben wir Ende Oktober aufgenommen. Ist eine richtig gute Folge, finde ich. Wenn ihr auch Interesse habt, im nächsten Jahr live an den Heroes of CRM teilzunehmen, könnt ihr mit dem Gutscheincode MTPHERO, also wie Marketing Transformation Podcast Hero, 15% auf den Ticketpreis kriegen. Da gibt es jetzt gerade den Super Early Bird Special. Geht einfach auf die Seite, findet ihr schon. Jetzt aber viel Spaß mit Pip Klöckner.
Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
So, die moin zusammen, die Experten und Expertinnen werden das gemerkt haben, wir sind natürlich nicht die Doppelgänger, sondern wir haben 50% der Doppelgänger und wir nehmen heute den Marketing Transformation Podcast live auf. Am besten starten wir gleich, ich weiß nicht, wie das mit der Aufnahme ist, aber wir sagen einfach mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Herzlich willkommen, Philipp.
Moin, hallo.
So, man muss dich einfach nicht mehr vorstellen. Du warst schon dreimal in meinem Podcast. Du bist, wir haben eine Doppelfolge und ich glaube, in der zweiten oder dritten Welle haben wir eine Folge aufgenommen. Genau. Und du bist insbesondere jetzt durch deinen Doppelgänger-Podcast nicht nur den Spezialisten und Experten bekannt, das warst du schon vorher, sondern es hast auch noch eine breitere Öffentlichkeit. Wir haben gesagt, wir machen so eine Art Zweiteilung. Zum einen sprechen wir darüber, was jetzt gerade in nicht nur in der CRM-Welt, sondern auch auf der anderen Seite der Macht, nämlich auf der Plattformwelt gerade stattfindet. Und am Ende dieses Gespräches wollen wir noch darüber sprechen, wie viel CRM steckt denn eigentlich im Doppelgänger-Podcast drin, was aus meiner Sicht ein riesiger Erfolg ist und richtig guter Content, den ihr da beide immer produziert. Schreiben wir doch gleich mal ein. Philipp, wie sieht's denn aus deiner Sicht in der Welt der Plattform?
Ich glaube, das, was für die Marketing- und CRM-Leute am relevantesten ist, ist bestimmt der Trend, dass sich eigentlich in allen großen Plattformen die CPMs, also die Werbepreise, deutlich in der Regel so um 40-50% erhöht haben über die Covid-19 oder Corona-Phase. Das wird teilweise kompensiert durch höhere oder ausgelöst, unkompensiert durch höhere Conversions. Also man kann erwarten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Nutzer, die man eingekauft hat, dann auch tatsächlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit konvertieren. Dadurch bleiben die Customer Acquisition Costs so ein bisschen in Schach. Gleichzeitig sinkt, also Werbung wird insgesamt teurer für E-Commerce-Anbieter und viele andere Modelle. Und gleichzeitig sinkt durch eine cookie-less World, also durch das Verschwinden der Third-Party-Cookies und durch das Einführen der App-Tracking-Transparency durch Apple, sinkt natürlich die Effizienz des Marketings. Also man kann schlechter messen, damit sinkt die Effizienz. Und so sozusagen wird die Gesamteffektivität der Maßnahmen eigentlich von beiden Seiten so ein bisschen zusammengecrunched. Und das stellt, glaube ich, alle gerade vor neue Herausforderungen. Und wo immer ich mir Geschäftsmodelle anschaue, sehe ich eigentlich, dass dadurch die Customer Acquisition Costs extrem hochgehen gerade.
Das ist ja so ein übergreifendes Thema. Wenn wir später darüber sprechen, warum ist CRM dann eigentlich wichtiger denn je? Hier der von uns beiden geschätzte Flo Heinemann hat es vorhin nochmal gut zusammengefasst. Das ist eigentlich nichts Neues. Aber in der Plattformökonomie hast du halt keine substanziellen Chancen, wenn du immer wieder deine Neukunden oder jede Kundenbeziehung ständig wieder neu über die Plattform ziehen musst, sondern musst viel über Retention und durch die Optimierung von Customer Lifetime irgendwie arbeiten. Ich will trotzdem nochmal kurz auf diese zwei Phänomene zu sprechen kommen, die du gerade gesagt hast. Das eine sind die höheren Kosten der Traffic Acquisition über den tatsächlichen CPM. Das andere ist ja eher durch eine Regulation entstanden, die jetzt Apple zum Beispiel sehr gut umgesetzt hat, also sehr gut, das ist schon eine Wertung, Apple umgesetzt hat und damit...
Und vielleicht, um das kurz einzuschieben, das Faire daran ist, das betrifft alle gleichmäßig sozusagen, da entwickelt erstmal kurzfristig niemand einen unfairen Vorteil, es sei denn, jemand kann CRM schon besonders gut oder hat besonders viel Zugang zu seiner eigenen Kundschaft schon. Ja. Außer natürlich die GAFA-Konzerne oder seit gestern, oder wenn das ausgesendet wird. Vor einer Woche sind es dann die Manga-Konzerne und nicht mehr die Grafer-Konzerne. Die haben natürlich einen Vorteil, dass die direkter messen können und direkter ihre Audience ansprechen können.
Die Gamas, ja, da muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Die, also kurz für mich sortiert, die, lass uns doch mal auf die Plattform gucken. Mhm. Klar, eigentlich war das ja der Gangster-Move von Apple. Apple als der GAFA oder Gamma-Konzern, der, glaube ich, den geringsten Anteil an Advertising-Income hat, wenn man ist, also wenn man die, die App-Store-Umsätze so ein bisschen relativiert. Das ist ja auch Advertising, aber die haben nicht das klassische Advertising-Geschäft, wie es ja heute das ehemalige Facebook, vor allen Dingen aber Google und neuerdings auch sehr stark Amazon hat. Ne? Deshalb war dieser Move von denen, die ja nicht nur eine Plattform, sondern eine Plattform über ein Ökosystem und über Hardware irgendwie steuern können, da mal eben die Trackability wieder in die Steinzeit zurückzubringen, war ja erstmal ein sehr geschickter Move, oder?
Absolut, ne? Das ist das, wo sie relativ von profitieren, sozusagen. Das macht es gerade für Facebook, auch für Google ein bisschen schwerer oder deutlich schwerer. Die haben das eigentlich alle angekündigt, dass das ihr Werbemodell deutlich erschweren würde. Das Interessante ist, indirekt hat Apple sogar ein Werbemodell. Also sie haben einerseits ihr App Store, die Search Ads im App Store, der relevant Umsatz macht. Und gerade durch das Einschränken der Third-Party-Cookies der anderen wird das natürlich einfacher und attraktiver. Und sie lassen sich ja indirekt von Google die Traffic Acquisition Costs zahlen, um Standardsuche zu bleiben. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein Revenue Share mit Google auf den Search Ads aller Apple Nutzer. Also
das sind hohe Milliardenbeträge, ne, pro Quartal.
Man geht davon aus, dass es dieses Jahr zwischen 20 und 25 Milliarden sein wird, die Apple allein von Google bekommt.
Dafür, dass Google die vorinstallierte oder eine mitinstallierte.
Genau.
So, ja, gut, okay, das sind die Kosten des Plattform Real Estates. Ja. Jetzt mal aus der Perspektive der Advertiser, also die Möglichkeit, richtig zu tracken und damit zu bewerten und zukünftig zu steuern, wird schlechter, damit weniger effizient und der CPM steigert auch. Gibt es aus deiner Sicht irgendetwas, was diese Tendenz umkehren kann?
Im Markt oder was in der Hand des Advertisers liegt oder im Markt?
Nee, erstmal im Markt. Also weil CPMs, ne, wir haben weiterhin ein Versteigerungsmodell, wir haben weiter wahnsinnig viel Geld im Markt. Ist da etwas in Sicht?
Ja, also es gibt natürlich Leute, die versuchen, den Markt wieder zu regulieren oder deregulieren, je nachdem, aus welcher Seite man sieht. Also das Playing Field wieder zu leveln oder den Rasen zu planieren, dass man da fairer sozusagen, weil im Moment ist ja schon so, dass einseitig die GAFA-Konzerne sehr stark davon profitieren, weil sie First-Party-Data haben, also bei Google, bei Facebook sind wir wahrscheinlich, die Facebook noch nicht gelöscht haben, zumindest noch alle ständig eingeloggt. Und das ist für, also alles, was GDPR gemacht hat, aber eben auch was von Apple und Google durch das Löschen der Cookies in den Markt gebracht hat, hat ja zu einer sehr einseitigen Bevorzugung der GAFAs geführt. Natürlich gibt es auch Regulierungstendenzen, die sagen, wir wollen das wieder umkehren und das fairer machen. Das halte ich aber für wenig aussichtsreich, ehrlich gesagt. Also an den Markt würde ich da nicht glauben, sondern am Ende müssen schon die Unternehmen da die Verantwortung übernehmen. Es sei denn, du siehst was die Situation grundlegend ändern könnte.
Das war fast eine rhetorische Frage. Ich sehe da auch nichts. Ich sehe jetzt einfach, dass, obwohl wir diese neue Regulierung haben, dass die Werbegelder weiter fließen. Sie fließen ja sogar eher mehr. Also es wird ja jetzt mehr, aber ineffizienter ausgegeben. Und das ist zumindest in der jetzigen makroökonomischen Situation ist da kein Ende in Sicht. Und ich glaube auch wenn es jetzt einen Konsum-Downturn geben würde, bin ich sicher, dass weiterhin die Plattformen ihren überproportional großen Share kriegen. Ich glaube, da haben wir jetzt genügend Proxys gehabt, wo wir das gesehen haben. Wenn wir mal ein Quartal in der Pandemie irgendwie rausnehmen, ich meine, größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, laufen doch die Advertising Revenues auf allen Kanälen besser.
Das Interessante ist, anfangs hatte man ja geglaubt, dass die Umsätze von Google oder Facebook dadurch, also die wurden ja mit abgestraft von den Börsen damals aus Angst, dass die Umsätze schwinden könnten. Aber tatsächlich haben die natürlich ganz massiv vom E-Commerce-Boom, also von der Verteilung von Offline-Umsätzen in die Online-Welt profitiert und haben dadurch beim Google-Search-Modell hätte man ja überlegen können, ob das langsam sich so ein bisschen einebnet vom Wachstum her oder stagniert. Aber durch den großen E-Commerce-Boom oder Online-Shift ist nochmal richtig Rückenwind hinter die großen Advertising-Modelle der GAFAs gekommen.
Ja. Ich glaube, meine Fehleinschätzung war immer, dass die, dass ich dachte, dass die das Spending-Verhalten der Advertiser schneller rational wird, also rational im Sinne, dass keine strategischen Aufpreise mehr gezahlt werden, die über Kundenwerte, über Retention, wie sie sich zurückverdienen lassen, dass das schneller sich auslevelt.
Aber den Fehler machen wir immer wieder, dass wir glauben, dass Advertiser rational handeln würden.
Ja, und jetzt bin ich 2 Jahre älter und jetzt denke ich, das wird in dem Moment, wo Marktanteile so einen hohen strategischen Preis Wert darstellen, wird relativ zu viel Advertising-Geld in die Akquiseite zu den Plattformen getragen, als eigentlich rational gerechtfertigt. Und damit rational meine ich, die Kundenakquisitionskosten lassen sich über ein CLV in einem zu bestimmenden Zeitraum wieder zurückverdienen. Und das, glaube ich, wird selten gemacht, wenn Kapital so gut verfügbar ist.
Genau. Und das ist der andere wichtige Punkt, die Verfügbarkeit von Kapital, nämlich dass jedes Jahr Hunderte an Milliarden an neuem VC-Geld geraced werden und in den Markt gedrückt werden. Und die landen, wenn man sich das Income-Statement von irgendeinem Startup anschaut, dann sind die 3 größten Posten immer Personal, Cloud-Infrastruktur und digitales Marketing. Und gerade von der Cloud-Infrastruktur und dem digitalen Marketing, das geht natürlich wieder zu AWS, wieder in die Google Cloud und wieder in Google und Facebooks Werbetöpfe. Von daher, solange billiges VC-Geld in den Markt strömt und neue Startups gegründet werden und Grown-Ups versuchen, hoch zu skalieren, wird einfach der Werbedruck da ähnlich hoch bleiben. Und man ist im Moment sozusagen bereit, in dieser gemeinschaftlichen Halluzination zu leben, dass man das irgendwann später noch rausholt. Also da bleibt dann wieder die ewige Hoffnung, wir holen das später mit CRM raus. Deswegen überzahlen wir jetzt kurzfristig noch.
Was ich so spektakulär finde, ist, wenn früher einfach ein Advertiser irrational viel Geld in einen Kanal reingepumpt hat, dann konnte das den anderen ja so ein bisschen egal sein. Ne? Wenn einer eine Kampagne macht, im Gegenteil, die haben sogar gesagt, okay, wenn einer overspendet im TV, dann hat das sogar teilweise eine ganze Gattung mit hochgezogen. Mhm. Wenn einer aber overspendet in der Plattformökonomie, dann führt das ja dazu, dass die CPMs, die tatsächlichen Kosten für eine Micro-Conversion, ja für den gesamten Bieterkreis irgendwie steigt. Und das heißt, es macht das Geld dann für alle unattraktiver. Was ich von der Dynamik und vom Verhalten von Advertisern spektakulär finde, dass dann halt keiner aus diesem unfreiwilligen Kartell irgendwie ausbrechen kann. So, aber bitteschön, ich muss das nicht ändern.
Das ist natürlich der Charme des Auktionsmodells, für den sich alle Ad-Marketplaces entschieden haben, weil es das effizienteste Allokationsmechanismus für Werbegeld
letztlich ist. Und insbesondere, wenn er dann nur über so eine irrationale Komponente irgendwie getrieben wird. Ne? Ja. Das kennt ja jeder, der selbst mal in der Auktion irgendwas Irrationales
gibt. Du brauchst nicht mehr wie beim Fernsehen irgendwie, also damit die Umsätze von ProSiebenSat einsteigen, müsste der gesamte Werbemarkt irrational werden. aber wie du richtig sagst, im Online-Werbemarkt reicht es, wenn 2, 3 Player irrational oder sehr strategisch bieten. Ja. Und dann hat das Effekte auf den Gesamtmarkt eigentlich.
So. Ja. Aus meiner Sicht ist das eine super geschickte Überleitung zu CRM möglich. Weil ich glaube, da sind wir uns einig, dass wenn auf der Akquisitionsseite keine Besserung in Sicht ist, ist die einzige Möglichkeit, um im Spiel zu bleiben und möglichst noch lebendig oder sogar profitabel wachsend im Spiel zu bleiben, die Monetarisierung auf der Customer Lifetime, auf der Retention-Seite irgendwie zu optimieren. Bevor wir jetzt in die Details gehen, du bist ja nicht nur einer der aus meiner Sicht der top-europäischen Marketing-Experten, sondern du bist auch ein besonders guter Analyst, der nicht nur Marketing-Mikroebene gut analysieren kann, sondern auch auf der Makroebene, zum Beispiel bei kapitalmarktnotierten Unternehmen, sehr schnell laserscharf drauf guckt, wo vielleicht gute Potenziale, aber auch sagen wir mal, vielleicht auch mal Herausforderungen oder Probleme liegen. Wie, wenn du über CRM nachdenkst, zum Beispiel bei Public Listed Companies oder bei Unternehmen, von denen du so einen Outside-In-Zugang hast, auf welche Bereiche guckst du, um zu gucken, wie sind die wahrscheinlich im CRM aufgestellt und wer macht Gutes oder wer macht vermeintlich schlechtes CRM oder wenig CRM?
Ja, bei publicly listed companies ist es tatsächlich sehr schwierig, weil man eigentlich nicht die wichtigsten Kennzahlen dafür zur Verfügung hat. Also auf der Software-Seite kann man so ein bisschen aus der Revenue Expansion ablesen, also sagen, wie viel mehr Geld holen die jedes Jahr aus dem gleichen Kunden raus. Das ist ja so eine Art von Land and Expand oder Retention Marketing auch. Und die besseren Firmen, die das gut machen, die weisen dann die sogenannte DBNER, also Dollar-Based Net Expansion Rate, oder die NRR, die Net Revenue Retention, aus. Dort kann man das sehen. Zumindest beim IPO-Prospekt bekommt man wenn das gut aussieht, dann auch manchmal noch das Customer Acquisition Cost zum Customer Lifetime Value Verhältnis. Wenn das nicht drin ist, spricht das oft dafür, dass es nicht besonders gut aussieht. Also
das ist kleiner als 3, 4. Das ist ja nichts, was man erstaunlicherweise reporten muss, sondern was man reporten kann.
Genau, und das ist das Komische, dass E-Commerce-Firmen irgendwie an die Börse gehen und man im IPO-Prospekt diese wichtigen Kennzahlen nicht bekommt, die man sich bei jeder Due Diligence, die man macht oder bei jedem
Investment. Du weißt alles über die Dauerschuldverhältnisse und den Mietvertrag, aber du weißt nichts über das wesentliche Asset, nämlich die Kundenbeziehung.
Genau, genau.
Was mir auch aufgefallen ist bei den IPO-Prospekten, dass zum Beispiel die Definition über Customer Acquisition Costs oder Lifetime oder Kohortenentwicklung, dass die auch jedes Mal variieren kann. Ne? Also es gibt ja kein festgelegtes definitorisches Setting, was SEC zertifiziert wäre, um wirklich vergleichbar zu sein.
Ne? Genau, du hast auf den wichtigen Growth- und Marketing-KPIs gibt es eigentlich keinen wirklichen Standard. Mhm. Und selbst bei den Financials ist es ja so, dass es immer dieses Gap and Non-Gap, also sozusagen den ordentlichen Buchhaltungsvorgaben entsprechend und eine sozusagen deine eigene Lesart der Bilanz oder des Income Statements gibt. Von daher schafft das alles eigentlich nicht Transparenz.
Okay. Was musst du sonst? Also guckst du auf Cost of Goods Sales im Verhältnis zum Umsatz.
Genau, die Gross Margin ist natürlich wichtig, sei es Software oder auch Handelsmodelle. Wenn man jetzt Public die Liste, also den Börsenbereich verlässt und geht jetzt in sozusagen meine tägliche Due Diligence Arbeit, also wenn ich mir für einen Private Equity Player zum Beispiel ein Unternehmen anschaue, dort kriegt man in der Regel bessere Daten. Da kann man zum Beispiel auf Kohortentabellen schauen, die natürlich viel aussagekräftiger sind, um zu sehen, wie Kunden weiterentwickelt werden. Man kann sich anschauen, wie viel Umsatz wird mit Neukunden gemacht, wie viel Umsatz mit Bestandskunden. Das ist natürlich schon viel aussagekräftiger für die CRM-Fähigkeiten. Und man kann in der Regel Fragen zum Attributionsmodell stellen, was so ein bisschen auch die Philosophie hinter Akquisition und Retention bei dem Unternehmen ausdrückt.
Aber wir sind uns einig, wenn jemand irgendwelche Flaws in seinem Retention-Geschäftsmodell irgendwie hat, dann sind die, also wenn man nicht gerade in eine Transaktion steckt, lässt sich es verhältnismäßig lange verbergen, richtig?
Dann würde man in der Regel so weit, wie es irgendwie geht, sogenannte Blended Metrics, also dass man eben die Customer Acquisition Costs in Blended CAC reinschmeißt. Das heißt, man sagt, im Schnitt hat man 20 Euro Neukundenakquisekosten. Mhm. Tatsächlich heißt das dann aber oft, dass viele Kanäle gar nicht funktionieren. Mhm. Das heißt, 80% des Traffics ist direkt oder organisch oder Referral, hat damit fast null Kosten oder sehr marginal kleine Kosten. Und der einzige Kanal, der vielleicht skalierbar scheint, vielleicht Paid Search oder Paid Social, liegt dann aber oft eigentlich schon bei über $100. Und im Schnitt ergibt sich dann sozusagen die 20 Euro, die aber überhaupt nicht stellvertretend sind für die Akquisekraft des Unternehmens dann, weil tatsächlich würde man die verdoppeln wollen. Also man wäre bereit, vielleicht auch 40 Euro pro Kunde auszugeben, kriegt man das gar nicht in dem einen Kanal, der dann auch skalierbar ist. Und Direct Organic SEO, CRM, das lässt sich eben nicht so einfach mit Geld verdoppeln.
Ja, das kann man vielleicht mal allgemein sagen, eine Blended Betrachtung von Kundenakquisitionskosten ist nochmal sehr begrenzt aussagekräftig, insbesondere weil man die Prognose in die Zukunft, was Wachstumspotenziale angeht. Ne? Auch das ist etwas, was ja jemand also auch nur macht, wenn zum Beispiel kein Wachstum zu diesen Kosten da ist. Ne?
Absolut, also man möchte eigentlich so schnell wie möglich in eine Kanalbetrachtung, da dass man wirklich für jeden Kanal eigentlich herausfindet, was sind die marginalen Kundenakquisekosten in dem Kanal. Also wenn ich 100.000 Euro mehr dort ausgeben würde, was würde dann die Customer Acquisition Cost in dem Kanal sein? Und wie würde es sozusagen die Gesamteffizienz des Marketings beeinflussen? Das ist eigentlich sozusagen die richtige Herangehensweise. Dann muss man eigentlich noch so ein bisschen die Wechselwirkung mit anderen Kanälen antizipieren. Dazu nutzt man das Attributionsmodell, also dass man sagt, ich kann vielleicht für weitere 100.000 Euro jetzt zu 40 Euro noch Leute aus dem Paid-Search-Kanal rausholen. Und das wiederum wird dann auch mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung neue direkte Referral- oder CRM-Visits oder Verkäufe bringen. Und so muss man sich da dem ein bisschen annähern, denke ich.
Ja, die apropos unfreiwillig berichtete Kunden oder User-Retention-Raten haben unsere in Anführungsstrichen Freunde von Facebook preisgeben lassen. Ne? Die
konnten es nicht unterbinden, dass es öffentlich wird. Ja.
Im Gegenteil, es wurde ja sogar so sehr gut protegiert oder sogar incentiviert, dass diese Daten öffentlich geworden sind. Aber erst einmal selbst. Aber man hat ja aus diesen Whistleblower-Daten relativ deutlich sehen können, was für ein substanzielles Problem auf der Retention-Seite die Mutter aller sozialen Plattformen, Facebook, in den letzten Jahren aufgebaut hat.
Genau, da ist eine Whistleblowerin in dem Fall nicht zum Kongress, sondern zur SEC gegangen, also zur Börsenaufsichtsbehörde, was irgendwie die BaFin wäre in Deutschland, in den USA gegangen. Und zwar deswegen, weil Facebook anscheinend mutmaßlich seit 2012, 2013 seinen Investoren nicht sagt, dass es eigentlich ein Exodus an jungen Nutzern bei Facebook gibt, was wir intuitiv alle so ein bisschen wissen.
Was ja aber auch das ist 9 Jahre her. Das haben ja auch Marktforscher schon relativ lange sagen können.
Aber Facebook wusste intern eigentlich schon vor 9 Jahren, dass sie einerseits junge Leute verlieren, auf die einfache Art, dass sie älter werden. Also sie rutschen in eine andere Alterskohorte rein. Mhm. Und gleichzeitig haben sie halt neue Nutzer gar nicht mehr akquiriert, was anfangs an Musical.ly und Snapchat, später dann vor allen Dingen an TikTok lag. Und eigentlich überaltert die Facebook-Bevölkerung immer mehr. Und damit ist sozusagen der Neukundenkanal für Facebook eigentlich überwiegend versiegt. Und auch das Engagement. Also wenn man sich anschaut, wie die verschiedenen Alterskohorten sich auf Facebook verhalten, dann ist es so, dass junge Leute auch weniger Nachrichten inzwischen schreiben über Facebook. Und selbst die älteren Kohorten das auch mehr und mehr einstellen eigentlich. Mhm.
Ja. Ich fand es spektakulär, dass die gleichen Muster, die jedes E-Commerce-Unternehmen auch durchlaufen kann, wenn sie so mal ihren Lebenszyklus in der zweiten Hälfte irgendwie runterfahren, dass die mangelnde, also ein unterproportionales Durchdringen in jüngeren Zielgruppen und eine weniger werdende Interaktion, also das Frequenzthema, dass das auch bei so einer Plattform nicht ewig lang in Evergreen ist, sondern dass man das dann sogar mit echt aufwendigen Rebranding-Maßnahmen dann versucht.
Und das Spannende ist ja, dass Mark Zuckerberg das ja seit Ewigkeiten bewusst ist und er das ja auch selber immer schult, ne, diese Paranoia, sozusagen das nächste Facebook steht schon um die Ecke. Also er selber hat das ja von der Dekade schon erkannt und auch immer wieder gesagt, nur gelingt es ihm nicht, irgendwas dagegen zu tun. Und was man sich schon mal fragen kann, ist, also selbst die größten Plattformen sind jetzt seit 10, 15 Jahren so dominant, wie sie sind. Und wir rechnen uns die Ergebnisse und die Marktkapitalisierung alle zusammen, indem wir irgendwie das auf 20 Jahre mit dem Discounted Cashflow berechnen, wie groß die Firma eigentlich oder wie viel die wert sein sollten. Aber was die tatsächliche Lebensdauer auch der großen Plattform ist, das ist eigentlich sozusagen empirisch ja noch nicht bewiesen. Es kann gut sein, dass ein Facebook sich eben innerhalb von 20 Jahren auch komplett überlebt hat oder beziehungsweise gehen sie jetzt ja durch einen sehr starken Verjüngungszyklus mit der Ankündigung des neuen Metaverse, was dann vielleicht doch der nächste Horizont sein könnte.
Wobei sie ja aus sich selbst heraus noch keine wirkliche Iteration geschafft haben. Ne? Also Instagram war eine Akquisition, WhatsApp ist auch eine Akquisition gewesen, aber monetarisiert gar nicht. Also aus sich selbst heraus sind ja die meisten Projekte auch eher gescheitert. Ne? Also der Währungsansatz Libra ist, oder wie, ich weiß gar nicht, wie die neue Währung, sieht das auch nicht so aus, als ob das jetzt wirklich...
Genau, man hat versucht, das irgendwie akquisitorisch zu lösen oder durch das Kopieren der Features von Snapchat, von TikTok mit den Reels, aber nichts davon scheint wirklich funktioniert zu haben.
Ja. Zum Stichwort Lebenszyklus, auch wenn wir jetzt gerade springen, wir waren ja eigentlich schon bei CRM und gehen jetzt wieder zu den Plattformen, aber ich find's zulässig.
Nur zu.
Darf auf keinen Fall irgendjemand den Eindruck haben, dass die Plattformen jetzt doch nicht so sehr bedrohlich sind für das Advertiser-Ökosystem. Die Advertising-Revenues von Amazon, aber auch die Advertising-Revenues von Google, also das ist ja eigentlich alles außer das Cloud-Geschäft, die haben ja auch nochmal deutlich zugelegt. Ne?
Genau, auch durch hauptsächlich, also bei Google glaube ich sehr, ganz ehrlich, das Advertising-Revenue von Google ist letztlich eine Steuer auf geschäftliche Aktivität im Internet, die jeder zu zahlen hat. Und dadurch, dass durch den Online-Boom eben das Online-Geschäft insgesamt oder sich Offline-Geschäft ins Internet verlagert hat, war jetzt letztlich nicht so überraschend, dass Google da maßgeblich von mit profitieren würde. Spannender ist dann tatsächlich, glaube ich, Amazon, die im Moment die schnellste, hat Florian von, glaube ich, auch ganz gut gezeigt hier auf der Konferenz, dass Amazon eigentlich das am schnellsten wachsende Werbegeschäft im Internet gerade ist und massiv Marktanteile gewinnt, macht, glaube ich, mehr Umsatz mit Werbung als Snapchat, Twitter und Pinterest zusammen, doppelt so viel als die alle zusammen oder wie zusammen. Das ist eigentlich das eigentlich Spannende, glaube ich, dass die beim tatsächlichen Handelsumsatz gar nicht mehr groß Gewinne machen, aber immer mehr Advertising-Revenue innerhalb ihres Geschäfts realisieren.
War es auch im letzten Quartal noch so, dass Amazon im Grunde mehr Advertising-Income hatte, als fürs eigene Advertising machen musste?
Das dahinterliegende Flywheel, ich weiß nicht, ob Amazon das so sieht, aber so kann man es extern betrachten, glaube ich, ist, dass das, was Advertiser auf Amazon für Werbung zahlen, reicht aus, um die Eigenwerbung von Amazon über alle Kanäle, Preisvergleich, TV, Suchanzeigen zu refinanzieren und noch EBIT übrig zu lassen.
Das, ja. Glückwunsch.
Und die Schere geht weiter auf, ne? Also sagen wir, ja. Da bleibt immer mehr Geld übrig, was man noch woanders wieder in Werbung stecken könnte als Amazon.
Ja.
Oder als EBIT verbuchen oder einen anderen Kanal damit zu subventionieren.
Gut. Und am Ende, also die Marge, die sowas hergibt, das ist ja sehr wahrscheinlich auch, sagen wir mal, ein endliches Spiel. Also das, viele übersetzen das ja, wenn sie die Amazon Advertising Revenues sind, ja klar, das sind das ganze PPC-Geschäft, was halt die Transaktionsanbieter dann dort lassen. Und klar, das ist vermutlich jetzt noch der größte Teil, aber die Amazon Marketing Services sind ja natürlich auch angetreten, um in dem Pool, der jetzt noch, also ganz früher den breitstreuenden TV- und Printmedien vorbehalten war, aber auch im Upper Funnel auch die Targeting-Möglichkeiten, die Amazon ja noch sehr, sehr gut hat, vermutlich besser als viele anderen, wirklich zu monetarisieren und damit auch eine richtige Uniqueness im Publisher-Markt irgendwie darstellt aus Sicht der Advertiser.
Ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Viele sehen natürlich Amazon im Lower Funnel als direkten Konkurrenten von Google, also dass man mit Search Intent konkurriert, Leute, die schon wissen, was sie kaufen wollen und es dann statt bei Google direkt bei Amazon eingeben. Und das ist sicherlich ein großer Teil des Amazon-Werbegeschäfts. Das andere ist aber, glaube ich, dass Budgets aus dem FMCG-Marketing, das entweder im Edeka selber, also für Product Placement, also die virtuellen Regale von Amazon werden viel Werbegeld, was vorher in WKZs in den Mediamarkt oder in den Edeka getragen wurden, aufnehmen, glaube ich, aber auch Above the Line oder Attention-Marketing, was aus TV letztlich zu Amazon gehen. Ich glaube, dass einer der Hintergründe, warum Amazon auch viele Medienangebote hat, ist, dass einfach um zu bewirken, dass Leute weniger andere Werbung konsumieren und so auch dafür zu sorgen, dass auch TV-Werbegelder zum Beispiel am Ende den Weg zu Amazon finden.
Ja, spektakulär. Also der Trend wird sich dann eher noch verstärken. Auf jeden Fall wird er bleiben. Jetzt wieder zurück zu den CRM-fokussierten Themen. Die, wenn man über CRM oder Customer Lifetime Optimierung spricht, dann ist das erstmal ein abstraktes Thema. Also allein diese Näherung, ne? Warum ist das eigentlich so wichtig? Ne? Die Plattform-Dilemma, was wir als Advertiser haben, die Wachstums- und Profitabilitätsbedürfnisse, die wir mittelfristig alle haben, die stehen ja im klaren Widerspruch. Das Konfliktpotenzial. Dennoch, in der Umsetzung geht ja ich glaube, da sind wir uns einig, oder könnte man sich darüber einig sein, mal sehen, geht die Schere ja wahnsinnig weit auseinander. Es gibt Unternehmen, die haben das schon sehr früh verstanden, die sind praktisch CRM oder CLV first. Und dann gibt es andere, die lassen das Potenzial, was in CRM drinsteckt, einfach sehenden Auges, bewusst oder unbewusst, irgendwie einfach liegen und überlassen das anderen, findigeren Player. Hast du so ein paar Beispiele, wie Companies aussehen oder welche Companies du vielleicht kennst, die richtig gutes CRM machen, aus deiner Sicht, aus deiner Investorenperspektive?
Ja, vielleicht vorneweg, also die es nicht früh genug, gut genug gemacht haben, da lag es, glaube ich, oft daran, dass sie ein zu einfaches Spiel in anderen Kanälen hätten. Also, dass sie vielleicht so gut im SEO waren, dass sie so viel kostenlosen Traffic von Google bekommen haben, dass sozusagen die wirkliche Not viel zu spät entstanden ist oder dass sie andere Acquisition-Kanäle gut genug gespielt haben und deswegen das Problem gar nicht so gegenwärtig war. Das ist ein bisschen ich vergleiche das mal mit dem Italiener in der touristischen Fußgängerzone, der wird niemals die beste Pizza machen, weil er die Laufkundschaft kostenlos hat. Da ist der Anreiz einfach nicht groß genug. Die es besser machen, sind, ich glaube, also und wir beide sind jetzt gar nicht die Experten, die das so ganz tief im Detail wahrscheinlich den CRM-Kanal selber betrachten würden. Aber ich glaube, am Ende geht es bei CRM ja um das Erschaffen einer Customer Relationship oder einer Kundenbindung und dann die Pflege der Kundenbindung mit natürlich dem Ziel von wiederkehrenden Umsätzen. Und ich glaube, es gibt letztlich auf einer ganz hohen Ebene wird man in 5 Jahren vielleicht sagen, dass es 3 Wege gibt, effektiv Kundenbindung zu machen. Das eine ist, glaube ich, dass viele denken bei CRM an Push-Notifications, so wie Florian es auch gerade gesagt hat, Facebook, Push-Notifications, vielleicht SMS, E-Mails und so weiter. Und ganz viele dieser Push-Formen haben ja relativ wenig Mehrwert dahinter. Also der Mehrwert wird dann oft durch einen Gutschein, einen Discount oder irgendein Bundle oder sowas versucht darzustellen, was, glaube ich, allein durch die Masse der Informationen, die auf einen einprasseln, sehr stark verwässert und nicht wirklich effektiv ist. Und ich glaube, was man stattdessen sehen wird in Zukunft, ist, dass man versucht, dass die Message selber eigentlich einen Mehrwert hat. Also dass man sozusagen mehr in die Media- oder Publishing-Szene geht und sagt, was ist eigentlich ein Content-Piece, was ein Nutzer freiwillig von mir, sozusagen wo ich die Permission bekomme, die ihm zu senden oder ihr, und die er oder sie dann auch gerne konsumieren möchte. Mhm. Ein gutes Beispiel dafür ist, glaube ich, Robin Hood, also der Neo-Broker aus den USA, hat ein Mini-Podcast-Format, das Snacks Daily oder Daily Snacks heißt, akquiriert. Das ist ein Podcast für Millennials, die an der Börse sind, also die perfekte Target-Audience für Robin Hood. Die machen jeden Tag eine 5- bis 15-minütige Show. Trade Republic hat das sehr gut exekutiert und kopiert in Deutschland mit Ohne Aktien wird schwer, was letztlich ein sehr ähnliches Format ist. Und das natürlich sowohl gut, um mit Content Leute zu akquirieren, neue Nutzer zu akquirieren, aber auch, um die bestehenden Nutzer immer wieder daran zu erinnern, wir haben hier eine Handelsidee. Und letztlich ist das Transaktionsumsatz, an dem die Plattform mitverdienen würden im Zweifel. Und ich glaube, das ist letztlich gutes CRM, dass man jemand sagt, ich biete jemandem 10 Minuten Mehrwert in Audioform jeden Tag. Erinnere, ich bleibe top of mind. Das wird immer verbunden werden mit der Plattform. Es wird immer, wenn ich da einen Aktientipp höre oder eine Analyse, werde ich immer denken, ich weiß sofort, wo der Ort wäre, das umzusetzen. Nämlich die Plattform, die diesen Podcast zur Verfügung stellt und wo ich vielleicht schon Kunde bin. Und ich glaube, das ist eigentlich gute Kundenbindung, da, also mehr auf die Medienseite zu gehen und dort wirklich einen Mehrwert zu schaffen. Ein anderes Beispiel, wenn man es ganz extrem sieht, hat Amazon es vielleicht vor 5 Jahren mit Amazon Prime Video gesehen. Was letztlich, das verkauft nicht direkt Schuhe, das glaube ich nicht daran, aber es bindet den Kunden an die Marke und zieht ihn vor allen Dingen zieht Aufmerksamkeit von Konkurrenten weg. Und für jemand, der so strategisch denkt für Jeff Bezos, ist das, glaube ich, schon gut genug zu sagen, wir ziehen Aufmerksamkeit aus anderen Werbekanälen weg damit.
Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erinnerung. Wir können auch sagen, nicht nur Amazon Prime Video, sondern Amazon Prime an sich.
Genau.
Das war vermutlich der größte Gangster-Move, eine Subscription sich hinzulegen, die gleichzeitig noch ein Login macht und gleichzeitig auch ein besseres Nutzererlebnis darstellt, was ja auch gleichzeitig eine viel, viel größere Hürde gegenüber also der Abwanderung darstellt. Um nicht einfach illoyale Kunden an den sonstigen E-Commerce zu verlieren.
Du könntest das, ein Beispiel, was mir gerade einfällt, du könntest das viel weiter spinnen. Zum Beispiel, wenn du an Quick-Commerce denkst. Im Moment läuft der Lebensmitteleinzelhandel so, dass die Hauptwerbeformen sind diese Prospekte, die in die Tageszeitung reingelegt werden, einmal in der Woche in der Regel.
Mit Quick-Commerce meinst du Deliveries
innerhalb von 10 Minuten? Gorillas, Flink, die kennen die Player alle. Und warum sollten die nicht zum Beispiel eine kostenlose Tageszeitung selber mit ihren Waren distribuieren oder sogar kostenlos wie in London an der U-Bahn aussenden? Was weiß ich. Warum nicht Content schaffen, der hyperlokal ist für den Block oder für den Kiez, für den Stadtteil oder für die mittelgroße Stadt? Die Lokalpresse hat offensichtlich große Probleme, das selber zu finanzieren in guter Qualität. Also warum nicht sozusagen die moderne Lokalzeitung machen, sich das von FMCGs wiederum bezahlen lassen? Also die Müllermilch, die Coca-Cola wird gern wahrscheinlich Werbung darum bieten, um dann wieder das zu nutzen, um ihr Placement oder ihre Umsätze bei Gorillas, bei Flink zu pushen. Ja. Das fände ich eine sehr integrierte Art von CRM eigentlich.
Ja.
Genau.
Ja, verstehe ich. Es würde vermutlich auch eher eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Also wenn du denkst, kennst du sowas wie Einkauf aktuell? Das ist das.
Genau.
Das ist ja der Handzettel, also, ihr lacht, ne? Aber das gibt's ja noch, ne? Und damit erschreckt ja mal, also da erschrecken sich selbst meine Eltern, wenn sie das kriegen, wenn sowas über Flink oder Gorillas und besser gemacht wird.
Was für eine Verschwendung das auch ist, ne? Also
ja.
Ein Negativbeispiel für CRM ist so von meinem Mobilfunkanbieter, von ein paar Versicherungen und vielleicht meinem Stromkonzern kriege ich irgendwie mindestens einmal im Monat noch so Paperpost, die letztlich CRM oder Verkauf ist für andere Produkte, was irgendwie, wenn man halbwegs ökologisch leben will oder so, einen eigentlich nur ärgert. Also absolut negativen. Also es wäre für mich ein Grund, den Stromanbieter zu wechseln, wenn ich das nicht mehr bekommen würde.
Wenn er dummes CRM macht auf Papier.
Ja. Genau.
Ja.
Und ich glaube, der andere von den drei Wegen, also dann das erste ist, glaube ich, man geht zurück in die Mediensphäre, bietet so Mehrwert, mit denen Nutzer täglich Bock haben zu interagieren.
Kontaktpunkte, genau. Damit du Transaktionsgeschäft triggern kannst.
Genau. Und wenn nicht, glaube ich, macht man das nicht, wird es letztlich so laufen, und ich glaube, das sehen wir schon, dass die Medien in den E-Commerce-Space integrieren und sagen, wir besitzen doch die Aufmerksamkeit, warum verkaufen wir unsere Nutzer? Warum triggern wir nicht selber Transaktionen? Und da eh alles unbundled ist, ich weiß, glaube ich, gleich, was deine Frage kommt. Aber,
wenn ich mal kurz unterbrechen darf, Entschuldigung, vor den Medien hat doch kein Transaktionshändler irgendwie Angst. Wann war denn das letzte Beispiel, wo in Mitteleuropa ein Unternehmen aus der Publishing-Welt echte Transaktionen gemacht hat? Ja, die können doch gar keinen Direct-to-Consumer. Meinst du jetzt sowas wie Maxdome und Joint so als Plattform?
Es kann ja letztlich ein Influencer. Dadurch, dass sozusagen die gesamte Wertschöpfungskette dahinter unbundled ist, da liegt halt ein Shopify, ein Alibaba als Marktplatz oder Wholesaler dazwischen und dann irgendein Produzent in China. Letztlich kann es jeder Influencer sein. Kann Facebook, Pinterest selber sein. Und am Ende geht es ja um Attention und
ich finde die These gut, Entschuldigung. Ich würde dagegen wetten.
Provokativ. Ich glaube, es ist viel einfacher für einen Medienkonzern, sozusagen zumindest heute, diese Wertschöpfungskette und der Produktion und der Brands zu integrieren, als wie wir uns alle quälen, sozusagen die Attention zu bekommen.
Ich verstehe den Ansatz. Ich finde die Vergangenheit.
Du darfst es nicht von der ProSiebenSat.1 ausgehen.
Ja, also, Entschuldigung, das natürlich nicht. Du warst ja mal auf der Idealo-Seite, ne? Ja. Idealo gehört zu Springer. Zooplus zum Beispiel war lange dominant von Burda beeinflusst. Oder zumindest hatte Burda als dominanten Gesellschafter. Ich kenne keinen einzigen Fall, wo ein Medienkonzern mitteleuropäischer Herkunft relevantes Transaktions- oder Subscription-Modell aufgebaut hat. Du meinst ja jetzt nicht die Volksprodukte von der Bild oder
ich will tatsächlich nicht an die klassischen Fernsehsender oder Publisher dabei denken, sondern wirklich an die großen Medienplattformen, also an Pinterest und Snap, die alle in E-Commerce rein integrieren.
Das sind keine Mitteleuropäer. Ja, alles klar. Ja. Das stimmt.
Dass das federführend wahrscheinlich wieder nicht aus Deutschland passieren wird, ist ja klar. Vielleicht hätte man das.
Ich habe jetzt wirklich Oldschool-Medien gedacht. Du meinst Plattformmedien? Ja klar. Logisch, das machen die ja schon mit virtuellen
Produkten. Also letztlich ist die Hypothese, dass der die Attention verwaltet, den Rest dann vielleicht auch noch hinbekommt.
Habe ich gleich verstanden. Ich wollte einfach nur den traditionellen mitteleuropäischen Medien ans mitgeben. Ja. Alles klar. So, und die
zweite Säule, zu der ich kommen wollte, ist quasi, ich glaube, ein anderer guter Weg, um sich diese Attention zu sichern, ist, dass man tatsächlich das Device ownt. Also das klingt jetzt natürlich nach einem riesen Moonshot. Aber das ist, worum die wirklichen Plattformen sich streiten oder warum Facebook zum Beispiel auch ein Problem hat, weil sie immer wieder intermediiert werden oder moderiert von anderen Plattformen, zum Beispiel dem Android-Device oder dem Apple-Device und nur deswegen auch in der Bredouille sind. Und ich glaube, dass das Endgerät zu besitzen und auch da wieder schönes Beispiel von Amazon, in dem Quick-Commerce-Game oder Lebensmittel-Game kämpfen die komischerweise gar nicht so auf der Convenience- und Service-Seite, sondern bauen einen Kühlschrank und integrieren quasi in den Access rein und versuchen Zugang zum Kunden im Haushalt zu bekommen. Oder auch ein Peloton könnte man so sehen. Die haben das Device im Haus. Plus, sie haben auch die Medienseite, die ich vorhin erwähnt habe. Also sie haben der Spinning-Kurs, der jede Woche als Mehrwert sozusagen in das Gerät reinkommt. Das ist natürlich jetzt ein komplett integriertes Produkt, wenn man so möchte, fast wie ein Apple. Aber ich glaube letztlich Devices. Und ich habe so ein bisschen geschaut, was sind eigentlich CRM-Mitteilungen, die ich noch wahrnehme oder zulasse, sei es im Handy oder im E-Mail-Eingang. Und es sind tatsächlich entweder Dinge, die von einem Beweis, die von so einem Tracking-Ring oder vom Fitbit kommen oder sowas, oder Dinge, die sozusagen medialen Mehrwert haben, wie gute Newsletter, gute sowas wie Morning Brew, auch ein börsenbezogenes Newsletter-Medium, das hätte nicht Business Insider kaufen sollen eigentlich, sondern auch Robinhood oder Charles Schwab oder TD Ameritrade oder so.
Hast du Voice Assistants bei dir zu Hause? Sprichst du mit Alexa oder Siri zu Hause?
Ja, ich nutze die üblichen Use Cases. Licht an, ich habe jetzt eine smarte Steckdose für die am weitesten entfernte Lichtquelle aus Faulheit. Und ansonsten Wetter, Spotify an und das, was wir alle so machen. Was nutzt du mehr als das? Hast du eine Alexa?
Ich habe diverse Alexas. Bei mir zu Hause sind sie mir verboten worden aus pädagogischen Gründen. Jetzt nicht nur wegen meinem Verhalten, sondern wegen des Verhaltens der jugendlichen Kinder. Aber ich nutze auch keine Sprachassistenten. Ich spreche in mein Handy, wenn ich Auto fahre. Meistens Google Maps oder Google Suche. Also hätte ich anders eingeschätzt vor 5 Jahren, hätte ich gesagt, dass das viel, viel interaktiver wird. Aber hey, das machen wir später alles im Metaverse, wenn wir dann Brillen aufhaben und mit Mark sprechen.
Und auch das Metaverse von Facebook ist letztlich ein Befreiungsschlag aus der Device-Welt. Ne? Also da wird das Zugangsdevice letztlich halt wahrscheinlich eine Brille sein. Und da wettet jetzt Facebook sozusagen auf zweierlei Sachen, dass sie einerseits diese komplett eigene Welt, wo ihre Regeln und ihre Demokratie das Gesetz ist, zu bauen. Gleichzeitig endlich unabhängig von anderen Plattformen zu werden. Also sie sagen, es ist eine offene Plattform, man kann es auf PC machen, man kann es auf dem Telefon machen, aber letztlich geht es darum, eben nicht mehr von Devices abhängig zu sein.
Das sind natürlich dann, auch wenn man das schafft, das sind ja schon richtig große Burggräben, die man dann aufbaut. Ne? Wenn man die eigene Devices hat, dann bist du in der Peloton, Apple, von mir ist auch Meta- oder Facebook-Ebene, der mittelständische E-Commercer oder Spezialanbieter, Spezialdienstleister, der kann ja eher dann auf deiner Welt oder content-getriebene Touchpoints irgendwie gucken. Hast du noch einen dritten Punkt?
Der dritte Punkt wäre, ich glaube, was auch gut funktionieren kann, sei es in der SMB- oder Softwarewelt oder auch in größeren Sachen, ist sogenannte Loss-Leader-Products zu bauen. Also ein kleines Produkt, das jetzt mehr ist als Content, also vielleicht es kann ein Rechner sein oder sowas, das aber in sich so viel Mehrwert bietet, dass es eine regelmäßige Interaktion mit den Nutzer fördert. Man könnte sich vorstellen, eine automatisierte Steuererklärung, die dann wiederum dazu dient, dass man die dadurch erlangte Ersparnis direkt in den ETF-Sparplan, sozusagen als Zubringer oder Loss-Leader-Produkt für Fintech baust du eine kostenlose Steuererklärung. Oder bin in einem Startup investiert, was einen automatisierten BAföG-Antrag oder einen digitalen BAföG-Antrag gebaut hat, was zu einer mindestens halbjährigen Interaktion führt. Mhm. Und auch da kann man den Nutzern dann natürlich helfen, die finanziellen Vorteile aus dem BAföG dann mit zu verwalten in Zukunft. Und ich glaube, auch das werden wir in Zukunft mehr sehen, dass so kleine, nutzfertige Produkte, die an sich vielleicht stark subventioniert sind oder zumindest kein Geld verdienen müssen, gebaut werden, um dadurch sozusagen wieder eine Interaktion mit dem Nutzer oder der Nutzerin zu kreieren, die einen inhärenten Wert hat und eben nicht sozusagen nur eine Marketingbotschaft ist.
Ja, cool. Richtig gutes Beispiel. Ich sehe gerade hier, aus der Zuschauerschaft kriegen wir eine Frage rein, die lautet, sind überproportional gute Produkte eine Alternative zu CRM? Da haben wir noch eine Meinung zu, oder?
Hervorragende Frage. Ist keine Alternative, aber es hilft unheimlich. Also ich glaube, man sollte es nicht so ausschließlich sehen, aber es senkt bestimmt den Druck oder es ist ein gutes weiteres Mittel, um das gleiche Problem zu lösen, ist ein Produkt zu bauen. Das hat ja mehrere Vorteile. Einerseits spielst du mit einem guten Produkt natürlich effizient, also es erhöht die Marketing-Effizienz. Auch Akquisition sollte effizienter werden, wenn das Produkt an sich schon besser ist. Aber es schließen sich Word-of-Mouth-Effekte an, irgendwie, wenn der Net Promoter Score deutlich besser ist. Und dann, wenn Leute darüber reden, wenn sie, weil das Produkt so gut ist, täglich damit interagieren oder in einem gewissen Zyklus, dann ist das teilweise, hat es eine CRM-Komponente. Ich würde es nicht so sozusagen nicht ausschließlich sehen, sondern es hilft alles gegenseitig sehr. Aber es ist immer, also die Frage ist, kann man ohne ein gutes Produkt überhaupt noch Acquisition oder Retention Marketing? Also hast du ein schlechtes Produkt, dann sollte eigentlich beides nicht mehr funktionieren sogar.
Ja, das stimmt. Ich finde die Frage auch sehr gut. Ich glaube, Florian hat davor auch was dazu gesagt, ne, dass man sowas wie CRM und die Produktwelt oder Produkt-Service-Welt echt zusammendenken sollte. Ne? Aber organisatorisch ist es ja oft noch getrennt. Ne? Das muss man sagen, die einen machen das Produkt, die anderen machen die Kommunikation in der Akquiseite und die anderen müssen dann zusehen, dass sie das Maximale aus den Kundenwerten wie rausholen. Ne? Also beste CRM oder die beste Customer Lifetime Optimierung ist ja sehr wahrscheinlich ein Zusammenspiel von besonders nutzwertigen Sachen. Ne? Ich finde, das kann man gut bei den Plattformen sehen. Ne? Die beantworten ja nicht ihre Loyalität, ihre Frequenz und den monetären Wert, den sie pro User irgendwie machen mit Kampagne, sondern natürlich auch immer nur mit Produkt, dass sie die Nutzererfahrung besser machen und nicht die Kampagne effizienter.
Und auch da ist Quick-Commerce vielleicht wieder ein gutes Beispiel, sozusagen einfach diese fast unglaublich gute Liefererfahrung, dass du in 10 Minuten Lebensmittel an deiner Tür haben kannst. Ist halt was, was gerade anfangs Menschen einfach komplett blown away hat.
Wenn das die Erfahrung ist gut, aber das Alleinstellungsmerkmal und die damit verbundene Loyalität ist halt ein bisschen schwierig, ne? Also meine Wechselbarriere zwischen Flink und Gorillas, die ist genau nach einem halben Zentimeter auf meinem Screen entfernt, ne? Ja. Und das Brutale ist, also in der Hamburger Innenstadt, da siehst du relativ bald, also der klassische Use Case bei uns ist, wer hat noch Lust auf Magnum Mandel? Mhm. Und wenn Flink dann innerhalb von 16 Minuten liefert und Gorillas innerhalb von 12 Minuten, dann kriegt halt Gorillas den Zuschlag. Meine These wäre jetzt, dass das nicht wirklich nachhaltig sein kann. Auf einer Profitabilitäts, gut, wenn die dann zusammengehen und das dann eh alles egal ist und die dann praktisch den Quick-Commerce-Monopol haben, dann geht's wieder.
Das ist dann sicherlich nicht nachhaltig, wenn es dann wieder mit klassischem CRM, nämlich du kriegst dein Magnum Mandel irgendwie mit einem 50% Discount verkauft.
Oder ich habe eine Eigenmarke, die so viel besser ist.
Also ich glaube, die Profitabilität kommt in dem Modell aus Eigenmarken sicherlich, aus WKZs, aus der Kundenbeziehung, also dass sie eigentlich der einzige Lebensmitteleinzelhändler sind, die irgendwie eine First-Party-Data Sichtweise haben. Also, wenn ich zum Edeka, zum Rewe gehe, wissen die nicht, was ich beim letzten Mal gekauft habe. Mhm. Von daher, da mache ich mir jetzt wenig Sorgen, dass das irgendwann auch profitabel wird.
Ja, verstehe ich. Aber richtig gute Frage. Vielen Dank an die Fragerin oder den Frager. Also Produkt und CRM, keine Alternative, sondern ganz eng verwoben. Sehr gut. Bevor wir zum Ende kommen, ich möchte dich auf jeden Fall noch fragen, wie viel CRM steckt eigentlich im Doppelgänger-Podcast? Also vielleicht nochmal so die wesentlichen Fakten zum Doppelgänger-Podcast. Ich weiß noch, als wir unsere erste Doppelfolge zusammen aufgefangen haben, hast du gerade irgendwie mit Philipp drüber nachgedacht, diesen Podcast zu machen. Und das ist ein megamäßiger Erfolg. Ich glaube, der größte im Digital-Marketing-Space, glaube ich, habe ich euch mal auf einer Liste gesehen, da wart ihr sogar noch vor
mit OMR zusammen.
Ja, so auf jeden Fall, also Glückwunsch, macht auch echt Spaß zuzuhören. Lernen da jedes Mal was. Aber wie, vielleicht sagst du mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten und wie viel CRM dann drin steckt. Wie viel tut ihr dafür, um Retention zu triggern?
Also wir machen das seit ein bisschen über einem Jahr, glaube ich. Und sind jetzt bei ziemlich konstant, oder nicht konstant, sondern weiter wachsend, aber im Moment bei 20.000 Hörern pro Folge, was überraschend war. Lustigerweise hat, sagen wir, mein Co-Host oder Mitgastgeber Philipp Glöckler relativ früh angefangen, dass er das Bedürfnis hatte, irgendeine Art von CRM-Datenbank zu, also sei es die E-Mail-Adressen der Hörer oder so, dieses Bedürfnis, die Leute, wenn sollte man mal die Macht über den, und ich meine, wir publishen Apple Podcast, Spotify hauptsächlich, dann gibt's noch Amazon, Google mit deutlich weniger Relevanz, aber damit ist uns sozusagen als Profis natürlich bewusst, wir sind wieder in einer Plattformwelt. Mhm. Und wie viel Sichtbarkeit wir bei Spotify oder Apple haben, entscheiden die, nicht wir. Beziehungsweise wird das irgendwann Pay-to-Play vielleicht werden, sich das wieder zu erwerben. Also haben wir relativ früh überlegt, wie können wir diese Audience, also die Hörerschaft, tatsächlich ownen. Mhm. Und dass wir es über die Plattform nicht tun, war uns eigentlich von Anfang an bewusst. Und deswegen haben wir immer experimentiert tatsächlich. Wir haben angefangen, eine der Ideen war Clubhouse damals, dieser Stunt, vielleicht haben es einige verfolgt, dass wir das relativ früh entdeckt haben und versucht haben, das so ein bisschen zu kapern, sozusagen, dass das Clubhouse Deutschland außerhalb von Doppelgänger gar nicht existiert, das ist dann doch hinterher, kamen noch mehr Leute hinterher.
Es gibt ja viele, dass ihr Clubhouse groß gemacht habt in Mitteleuropa.
Ja,
aber dann gibt es zumindest eine Indikation, dass ihr im Wesentlichen.
Es gibt auch Leute, die sagen, wir haben es ruiniert, aber also vielleicht wäre ein bisschen geregelter Start auch wünschenswert gewesen für die. Genau, aber das hat ja, also was möchte man als Podcast-Host? Ich glaube, man möchte die Audience besitzen oder einen Kanal haben, mit dem man auch pushen kann in eine Nachricht. Und das andere ist, man möchte natürlich auch einen Feedback-Kanal haben. Das vermisst man, weil man redet so wie hier und das Publikum da, hier darf man Fragen stellen immerhin, aber ansonsten darf das Publikum im Podcast ja nichts sagen. Das kann gut sein, das kann aber auch schade sein. Und deswegen haben wir eigentlich immer gesucht nach Möglichkeiten und Clubhouse erschien dann nach so einer, weil es ein Audioformat ist, wo eben die Zuhörer das Mikrofon ergreifen können oder das Mikrofon übergeben bekommen können. Das schien uns ganz gut. War dann aber langfristig dann doch nicht so toll, wie wir dachten. Wir haben dann tatsächlich in der Corona-Zeit war es ja en vogue, so Telegram-Gruppen und sowas zu machen. Wir wollten das nicht auf WhatsApp machen, auch nicht auf Telegram, deswegen haben wir auf Signal gemacht, nur um dann festzustellen, dass da das dann, also dass dann die hohe End-zu-End-Verschlüsselung, Verschlüsselung ein kleines Performance-Problem bedingt. Das wird, also die Handys werden einfach nach 4 Stunden alle, wenn man das Mitglied in dieser Gruppe war. Dafür waren die Daten aber sehr sicher. Und es passen auch maximal 1000 Leute aus dem gleichen Grund, nämlich also dadurch, dass alle Nachrichten von Nutzer zu Nutzer verschlüsselt werden. Das heißt, in der Tausender-Gruppe gibt es wahrscheinlich 2 hoch 1000, ist wahrscheinlich der Anstieg der Komplexität. Ja. Deswegen gab es auch keine Gruppen größer als 1000 und damit hat es unseren Anspruch dann überstiegen. Und nach einigen weiteren Iterationen sind wir dann tatsächlich bei Discord gelandet. Was so eine Art wie ein Slack für junge Menschen ist. Oder es kommt aus der Gaming-Szene, ist eine Mischung zwischen einem Forum, einer Facebook-Gruppe, einem Slack, so kann man sich das vorstellen.
Das könnte nicht so gut kaputt machen, ne? Nachdem jetzt Clubhouse und Signal auf den Discord ist robuster. Ne?
Genau, die sind gewohnt, dass da auch Gamer mit irgendwie 500.000 Follower streamen. Man kann dort streamen in Audio, man kann den Bildschirm streamen. Man hat man kann in verschiedenen Kanälen sich unterhalten. Man kann sozusagen sehr gut Feedback einsammeln und auch darauf reagieren. Also es ist immer zweiseitig. Und das scheint uns derzeit eine super Lösung zu sein. Und wir können zum Beispiel sozusagen, wenn ich jetzt mal heute bei dir im Podcast zu Gast bin oder auf einer Konferenz spreche, dann kann ich das eben dort auch ankündigen. Das kann ich über Spotify nicht. Da konnten wir nicht sagen, Philipp ist heute mal in einem anderen Podcast. Schaut euch auch den, hört euch auch den an.
Ja.
Das alles können wir aber super sozusagen mit den treuesten Hörern auf Discord machen. Und immer mehr Marken entdecken das auch und experimentieren. Also es gibt New Era, die diese Baseball-Caps herstellen, machen das sehr erfolgreich. Nike, insgesamt Sportartikelhersteller, scheinen das gerne zu mögen, vielleicht weil sie ein bisschen näher am Gaming dran sind. Ich glaube, mehr und mehr Marken werden das adaptieren, um einen dauerhaften Kanal zu ihren Nutzern zu bekommen.
Also bei euch ist der Content natürlich gleichzeitig das Produkt, ne? Also die Plattform, ein Tool, um eine Community am Leben zu halten. Darüber hinaus distribuiert ihr noch weiteren Content, also deine Excel-Sheets.
Ich denke mal gar nicht dran. Also sind so Abfallprodukte, die aber tatsächlich, das ist zum Beispiel auch gutes CRM tatsächlich.
Ja.
Ich hätte es ohne den Hinweis nicht bemerkt, aber es ist, weil wir viel über die Ergebnisse oder Income Statements von öffentlich börsennotierten Firmen reden, und ich, um meine Analysen zu machen, sozusagen sowieso Excel-Sheets bauen muss, um so einfachste Modelle darauf laufen zu lassen. Haben wir irgendwann beschlossen, damit sozusagen Leute, während ich im Podcast darüber rede, das gut verfolgen können, vielleicht die Menschen, die ein bisschen zahlenaffiner sind, haben wir dann dieses Sheet quasi Open Source gemacht. Das ist ein Google Sheet, wo sich jeder einloggen kann und das dann mitverfolgen kann. Und das ist ein gutes Beispiel eigentlich für medialen Content. Das ist im weitesten Sinne ein Medium, der in sich Mehrwert hat. Also Leute können irgendwie den Geschäftsverlauf ihrer eigenen Aktien oder Unternehmen, für die sich interessieren, mitverfolgen. Das ist aus unserer Sicht fast ein Abfallprodukt sozusagen, weil ich es so oder so machen müsste. Jetzt muss ich es ein bisschen hübscher machen, aber das ist, glaube ich, im besten Sinne CRM, schafft Bindung.
Ist hochrelevant, ne? Ist freiwillig, muss keiner nutzen.
Wir machen es jetzt gerade mit einem Earnings-Kalender, also der richtet ist ein Google-Kalender, den man über einfachste Weise distribuieren kann. Also den kannst du in Outlook oder im Apple-Mail abonnieren oder in einem Google-Kalender. Und dort wird dir halt gesagt, heute ist die Facebook-Connect-Keynote, morgen wird das neue Pixel vorgestellt, morgen ist die Apple-Developers-Keynote, die Ergebnisse von Google kommen raus. Auch das hat, glaube ich, unzufällig steht immer das Veröffentlichungsdatum unseres Podcasts auch mit drin. Auch das finde ich eine gute CRM-Maßnahme sozusagen hintenrum.
Ich finde das so richtig cool, dass ihr da so tolles CRM macht. Also zum einen finde ich es sehr sympathisch, dass ihr gar nicht so bewusst ist, dass das tolles CRM ist. Aber auf der anderen Seite, der Podcast ist ja kein, ihr monetarisiert den ja nicht, ne? Und du hast noch ein Leben neben dem Podcast. Also vermutlich dein hauptberufliches Leben ist ja nicht der Podcast, sondern das ist ja ein... Ja. Ich würde sagen, Abfallprodukt, aber ein Hobby, ne? Also eine Neugierde geworden. Warum hast du den Podcast überhaupt gemacht? Was sind die Motivation dahinter gewesen?
Ich hatte gar keine Motivation, sondern mein Mit-Co-Host hat mich
ist nicht mal eine Motivation,
sehr persistent dazu genötigt, worüber ich heute aber sehr glücklich bin. Und so kam es zur Monetarisierung. Also wir hatten nie, es sollte ein Hobby bleiben, wir hatten nie vor, das zu monetarisieren, aber wenn Leute uns Geld dafür geben, was zu sagen, wo wir eh zu stehen können. Also wir suchen uns die Werbepartner ein bisschen aus. Wenn das Produkte sind, die wir selber nutzen oder hinter die wir stehen, dann akzeptieren wir auch Geld dafür, dass wir die erwähnen.
Okay, sehr gut. Ihr habt auch mal drüber nachgedacht, daraus ein, also zumindest habt ihr laut drüber nachgedacht, ein Subscription-Modell zu machen, so ein Substack-Idee. Warum habt ihr das wieder verworfen?
Also wir haben da eher aus der Newslage her drüber sinniert, weil damals Spotify und Apple sozusagen das Thema Creator Economy ist ja ein riesiges. Und Spotify und Apple haben die Paid-Produkte angekündigt. Sozusagen, da unser primärer Antrieb ja Sendungsbewusstsein und Geltungssucht ist, dann wollten wir unsere Audience dann nicht beschneiden, sozusagen eine Bezahlschranke da einführen. Deswegen glauben wir, und
kann aber noch
wir
kommen,
glauben,
oder?
Zahlen zu kennen aus dem Markt von großen Podcasts, dass im Moment weniger als 1% der Nutzer bereit sind, wirklich dafür zu bezahlen.
Und das ist ja uncool. Dafür geht ihr nicht aus dem Haus.
Genau. Ja. Ich glaube, es würde es nicht attraktiver für uns machen, das Geld zu bekommen und dafür 99% der Hörer zu verlieren.
Ihr macht ja vielleicht auch so eine Plattformlogik, dass ihr erstmal das Produkt umsonst anbietet, bis ihr eine hohe Reichweite habt und dann nach und nach an die Community,
den
Teil der Community, die besonders eng gebunden ist. Dann
machen dann vielleicht einen Aktienfonds später oder so.
Ja.
Und das zum
ja, so irgendwas mit 10x oder so. Ne? Ja, finde ich eine gute Idee. Wir haben hier noch eine gute Frage reingekriegt, finde ich. Ich finde die Frage gut. Mal gucken, wie sie dir gefällt. Vielen Dank erstmal dafür. Warum kommt bei der Mensch-Maschine-Dialog die Spracheingabe nicht so richtig voran? Hast du da eine Erklärung für? Also erstmal, wir diskutieren nicht drüber, ob sie vorankommt oder nicht, sondern Mensch-Maschine-Schnittstelle und Sprache ist so, wie du vorhin sagtest, auf so einfache Use Cases beschränkt, aber so richtig der Game Changer ist es noch nicht, ne?
Ja. Also ich glaube, gerade Google hat da jetzt extreme Fortschritte gemacht, wenn man sich die letzte Keynote angeschaut hat. Gerade was diktieren, also dass man zum Beispiel Emojis in die Nachrichten rein diktieren kann oder noch einfacher Messages per Sprache aufgeben kann. Ich glaube, warum die Interaktion mit Diensten wie Alexa oder Facebook Portal oder Google Home nicht so gut funktioniert ist, weil die alle noch sehr darauf beruhen, dass sie Menschen beibringen, wie Maschinen zu reden und nicht Maschinen beizubringen, wie Menschen normal reden. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass viele der Assistenten lange Zeit nicht verstanden haben, wenn man gesagt hat, ich hätte gerne eine Eieruhr 6 Minuten. Und dann hat mir immer jemand geschrieben, irgendwie, du musst Timer 6 Minuten sagen. Und ich so, ja, aber dann kann ich auch Timer-Exe T-360 oder so eingeben. Das ist dann nichts anderes wieder als mit Sprache programmieren, sondern es geht ja um. Und ich glaube, je näher wir sozusagen einem wirklich natürlichen Verständnis kommen, und ich glaube, da kommt man jetzt weiter, auch weil man erstmal Daten sammeln musste, wird das besser werden. Ich glaube, es wird viel gradueller gehen, als wir uns das vorstellen oder als man üblicherweise gedacht hat. Ich glaube, sowas wie Suche wird zum Beispiel, ich glaube, echte Voice Search ist weit unter 10% weiterhin, wenn man ganz ehrlich ist. Ich glaube, im Autos Nachrichten diktieren ist im Moment noch der sinnvollste Use Case. Aber je besser das wird, desto natürlicher wird es vielleicht auch irgendwann mit einem Assistenten zu reden. Und man muss sagen, die Tech-Konzerne wollen das Thema halt weiter vorantreiben. Also wenn du ein neues Google-Handy bestellst, wird dir ein sehr teurer Kopfhörer, den Google Assistant integriert hat, kostenlos dazu angeboten gerade. Sowohl Apple als auch Amazon bieten günstigere Musikabos an, wenn du sie per Voice aktivierst.
Also
du kriegst dein Amazon Voice Music oder auch das Apple Music sozusagen für den halben Preis, wenn du bereit bist, da sozusagen das nur über Voice zu aktivieren, nach meinem Verständnis. Also man versucht das Thema weiter sozusagen zu pushen und ich glaube, es wird sich nach und nach entwickeln, aber nicht so schnell, wie wir uns jemals vorgestellt haben.
Also die drücken das im Markt, aber haben vermutlich Hoffnung, dass es noch besser wird. Vielen Dank. Das kann ich total gut nachvollziehen. Philipp, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Ich möchte dich aber trotzdem nicht entlassen, ohne dir meine Abschlussfrage zu stellen. Was war deine beste und was war deine schlechteste Entscheidung in den letzten 24 Monaten?
Die beste Entscheidung war tatsächlich wahrscheinlich, mich zu dem Podcast überreden zu lassen, weil das
Zu dem
Doppelgänger Tech Talk Podcast, genau. Das scheint mir was zu sein, was mir Spaß macht, was ich vielleicht auch weitermache. Ich habe das nie bereut eigentlich, auch obwohl wir es jetzt zweimal die Woche machen und durchaus anspruchsvoll ist, wenn man nebenbei noch ein, zwei Jobs hat. Das ist, glaube ich, tatsächlich die sinnvollste Sache, die ich gemacht habe in den letzten 2 Jahren. Im privaten Bereich habe ich mein Auto abgeschafft, das fand ich total sinnvoll tatsächlich.
Ja,
weiß nicht, ob das so erwähnenswert ist, aber ich fand es tatsächlich sehr befreiend, sich darum nicht mehr kümmern zu müssen. Was war die schlechteste? Wie hast du es formuliert?
Ja, die schlechteste Entscheidung in den letzten 24 Monaten. Ich würde dich auch 36 Monate zugestehen.
Ja. Also ich habe mir angewöhnt, mit Dingen sehr schnell meinen Frieden zu finden und bereue deswegen eigentlich fast nichts. Wenn ich den Zeitraum sehr ausdehne, ist, glaube ich, das im Nachhinein ist immer einfach gesagt, das Dümmste, was ich gemacht habe, ist, Ich habe vor 10 Jahren oder so, wenn ich den Zeitraum noch weiter überstrapazieren darf, mal für relativ viel Geld unheimlich viele Domains gekauft. Da war ich so kurzzeitig Domain-kaufsüchtig, weil ich kurzfristig dachte, das wäre jetzt das Immobilienbusiness im Internet. Ja. Und dass da ein Vorteil daraus erwachsen könnte. Das ist letztlich nicht ganz so auf, also das habe ich nicht ruiniert, aber die Rendite war sehr milde daraus. Und ich habe dann irgendwann meinen Fehler gemacht, umzurechnen, was passiert wäre, hätte ich das gleiche Geld an dem Tag in Amazon-Aktien gesteckt. Das wären heute zwischen 30 und 50 Millionen Euro gewesen. Bei Shopify hätte ich es in Shopify-Aktien gesteckt, wären es weit über 100 Millionen. Ich bereue das jetzt nicht mega, aber das ist am nächsten jetzt an einem nachvollziehbaren Fehler dran, den ich
Was war deine Hypothese? Du dachtest, dass es wird wie Real Estate? Also
das war zu der Zeit, wo es diesen Keyword, diesen Exact Match Keyword Domain Bonus gab. Das heißt, hättest du jetzt das Keyword den Kleiderschrank.org oder so registriert, dann war das mehr oder weniger die Garantie, kurzfristig damit auch in die Top 3 für das Keyword Kleiderschrank bei Google zu kommen. Mhm. Das hat auch eine Zeit lang so funktioniert, nur dass ich gar nicht die Lust und Kapazität oder das Vermögen hatte, also das personelle Vermögen, das dann auch wirklich mit 3000 Domains so durchzusetzen.
Ich finde das so wahnsinnig, also es tut mir leid, aber ich finde es so wahnsinnig witzig, denn du bist ja ein absoluter SEO-Experte. Also das warst du auch schon vor 10 Jahren. Ja. Und guck mal, vielleicht belastet so viel Detailwissen auch und deshalb macht man dann doofe Entscheidungen. Und dein größter Erfolg ist, was du überhaupt nicht vorher gemacht hast, im Podcast. Also zumindest sagst du, dass das der größte...
So die ich hoffe, ich mache jetzt nicht den Fehler und kaufe mir so ein Podcast-Sammelsurium. Oder fange noch mit einem Podcast-Studio an.
Ja, die sind auch gerade unglaublich gut bewertet, diese Podcast-Publisher gerade. Ne? Hält das an? Ja,
ich glaube, es könnte sogar noch steigern, ehrlich gesagt. Ich habe das im letzten Podcast ein bisschen drastisch formuliert. Einer der Konsequenzen aus dem Apple-Handeln und Google-Handeln, dass die Cookies wegfliegen und dass die Tracking-Transparency sozusagen weniger Consent beim Nutzer erzeugen wird, ist, dass Werbenetzwerke, die vorher sehr ineffizient waren, sind jetzt relativ, also ich habe gesagt, wenn man blind ein Auge aussticht, dann ist ja der relative Gewinner. Also Facebook und Google verlieren jetzt sehr stark, wenn Apple ihnen das Auge aussticht, eins von beiden. Aber so Netzwerke wie Twitter oder Spotify, wo vorher die Werbung noch relativ ineffizient war, die gewinnen jetzt natürlich tendenziell. Und ich glaube, Podcast-Werbung wird ein großer Profiteur sein, der Werbeineffizienz in auf anderen Plattformen. Und es gibt viele Player, die ich kenne, die sehr gut ich will überhaupt nicht für Werbung in unserem Podcast werben, aber ich sehe, dass es Modelle gibt, die einen Großteil ihres Werbebudgets inzwischen in Podcast-Werbung verteilen.
Ich meine, das ist ja auch eine klare Segmentierung, ne? Wenn du so irgendwie thematisch irgendwie spitz bist, im weitesten Sinne um Internet und Tech dich drehst, dann bist du ja, kann das Targeting ja auch durch eine klare inhaltliche Segmentierung, ne? Sowas hört sich ja keiner 2 Stunden freiwillig an, der sich nicht für diese Themen interessiert.
Würde man annehmen,
ja. Ja, würde man denken, ja. Ne? Großartig. Ich wünsche dir und auch dem anderen Philipp wahnsinnig viel Erfolg mit eurem tollen Produkt. Vielen Dank für deine Zeit und deine Gedanken und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal.
Vielen Dank, Philipp. Dir auch viel Erfolg. Danke.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.